Ich möchte zuerst eine Bibelstelle lesen aus dem Hebräerbrief. Eine ganz bekannte Bibelstelle aus Kapitel 4. Hebräer 4, 14 bis 16. Und nach Gewohnheit bitte ich euch, dass ihr euch dazu erhebt und danach bete ich noch. Also Hebräer Kapitel 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und bitte gib uns jetzt Gnade und offene Herzen, dass wir begreifen können, was du von uns willst und dass wir dich in deiner Größe mehr erkennen. Amen. Wir wollen uns heute wieder dem Buch Esra zuwenden, und zwar dem Kapitel 8. Und wir haben das ja schon die letzten Male gemacht und dann den Esra auch dann schließlich kennengelernt in Kapitel 7, was das für ein Mann war. Und wisst ihr, so länger ich mich mit diesem Buch oder mit diesem Abschnitt aus der Geschichte Israels beschäftige, merke ich immer, wie das unsere Situation trifft hier. Und wie das ähnlich ist und so viel Parallelen hat, dass sie ja gewisserweise, ist da ja was passiert, da ist was zu Bruch gegangen und jetzt müssen die Trümmer aufgebaut werden. Oder es muss weggeräumt werden, neu aufgebaut werden. Und wie das geht und wie das hier dargestellt wird, ist ja das sehr interessant. Wenn ich eine Chronik schreiben würde, ich würde sie wahrscheinlich anders schreiben. Ich würde andere Sachen reinnehmen. Aber hier haben wir ganz oft Dinge drin, die Gott wichtiger sind für uns. Und das sind oft geistliche Dinge oder Dinge, hinter denen geistliche Dinge stehen, die wichtiger sind als, vielleicht habt ihr das dann auch in Erinnerung, als Zerubabel und Jeschua, der hohe Priester, kamen, dann haben die angefangen aufzubauen. Und dann haben die nicht die Mauer hochgezogen und die haben nicht Infrastruktur geschaffen. Die haben als allererstes den Altar wieder aufgebaut. Oder als Mensch sagst, ihr müsst doch was anderes machen, ihr müsst euch mal verteidigen können. Ihr müsst eine Infrastruktur schaffen, damit ihr die Baumaterialien fahren könnt, euch versorgen könnt. Ihr müsst ja irgendwie was hinkriegen, ne? Und als erstes bauen die einen Altar auf. Und bei Esra haben wir ja gesehen, Esra ist ja jetzt kein Wirtschaftsminister oder kein Bauminister gewesen. Oder zumindest stellt uns die Bibel den überhaupt nicht so vor. Sie sagt, der Schriftgelehrte, der damals in der Tora, ja, in 5 Büchern Mose und so weiter, zu Hause war. Ein Mann des Gebets. Und das wird uns hier noch verfolgen heute, auch im Kapitel 8. Oder wir werden es besser gesagt verfolgen. Also soll uns ja nicht im Nacken sitzen, sondern wir wollen dem ja nacheifern. Und in Esra 8, Vers 1 lesen wir, folgendes sind die Familienhäupter, die mit mir, also hier schreibt Esra jetzt von sich selber, von Babel heraufzogen zu der Zeit, als der König Artasasta regierte und ihre Geschlechtsregister. Und dann kommen da 13 Verse, wo er die Leute aufzählt. Das überspringen wir heute mal. Und dann nimmt er diese Leute alle zusammen. Und da steht in Vers 15, und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage lang. Und ich schaute mich um unter dem Volk und den Priestern, aber ich fand keinen von den Söhnen Levis. Also der geht jetzt hin, der Esra, und guckt, warte mal, da sind Priester, aber wo sind denn die Leviten? Also die den Priestern helfen sollen, die denen helfen sollen, ihre Aufgabe zu bewältigen. Und vielleicht gucken wir uns mal an, damit wir die Leviten verstehen und gleich gucken wir uns sie noch etwas näher an, gucken wir uns noch mal kurz an, was sind denn eigentlich Priester? Was machen die denn? Lass uns mal aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 2. Wir kürzen das einfach mal ein bisschen ab und suchen das nicht in den 5 Büchern Mose, sondern wir nehmen gleich das, wo Petrus das auf uns anwendet. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also der Priester bringt Opfer dar. Und die haben den ganzen Tag lang, haben die Priester damals nichts anderes zu tun gehabt, als Tiere zu schlachten. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Tiere da geschlachtet wurden. Oder darf ich sagen, abgeschlachtet wurden. Das war schlimm. Da ist Blut geflossen ohne Ende. Zum Glück nur Tierblut. Also ist ja schlimm genug, aber zum Glück war es ja nur Tierblut. Und nicht Menschen, die reihenweise gestorben sind für ihre Schuld. Und die zielen ja alle auf ein Opfer hin. Und ich denke immer, diese Zeit, was waren das, 2000 Jahre vielleicht? Nee, nicht ganz. Vom Auszug Ägypten bis Christus, habe ich nicht im Kopf, aber weit über 1000 Jahre, wo reihenweise Tiere geschlachtet wurden, nur damit wir kapieren, dass wir nichts tun können, um gerettet zu werden, dass wir unsere Schuld nicht abtragen können. Und die Priester haben nichts anderes zu tun gehabt, in erster Linie, als das zu tun. Einmal mussten die Leviten sogar direkt Hand anlegen und mitschlachten, weil es so viel war. Und es sind vor allen Dingen geistliche Opfer. Und er sucht die Leviten unter diesen Priestern, die diese Gesinnung haben, sich um das Opfer Jesu zu drehen. Mit dem man jeden Tag als Gläubiger eigentlich zu tun hat. Wisst ihr, das hört ja nicht auf. Ich habe mich bekehrt und jetzt bin ich goldene Rolltreppe in den Himmel. Ist ja alles super jetzt, ne? Nein, ich brauche das Opfer Jesu immer noch, weil ich jeden Tag mich versündige. Weil ich jeden Tag die Auferstehungskraft Jesu brauche, um im Sieg zu leben, um ihm überhaupt zu dienen. Gucken wir später noch mal kurz drauf. Aber es sind dann die Opfer, stehen die eigentlich im Mehrzahl, die geistlichen Opfer darzubringen, heißt ja, dass ich jetzt aufgrund seines Opfers, weil er mich erkauft hat mit seinem Blut, weil er mich gereinigt hat, weil ich jetzt wiedergeboren bin zu einem neuen Leben mit Christus, kann ich mich opfern. Kann ich Opfer darbringen für ihn, für die Geschwister, und mich aufopfern. Das ist das, was wir als Priester tun. Und dann steht in Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also der Priester macht jetzt noch etwas. Er tut etwas kund. Also das Verkündigen, da steht jetzt nicht irgendwie, das könnte man jetzt schlecht übersetzen mit Predigen oder sowas. Das meint er hier nicht, sondern er meint, dass man es kundtut, dass man es weitersagt. Und die Tugenden, das sind halt so wertvolle Eigenschaften oder besonders gute, starke Charakterzüge. Also im positiven Sinne starker Charakter. Und das sollen wir von unserem Gott weitergeben, wie er ist. Das ist auch die Aufgabe damals schon der Priester gewesen. Das sehen wir bei Esra später, wenn Gott will, kommen wir da noch hin. Dann hat er denen das Gesetz vorgelesen, dem Volk, damit sie wissen, was sie tun sollten. Da haben die sich drum gekümmert. Und dann kommt mir noch so ein Gedanke, das kennt ihr wahrscheinlich, von der Kleidung des Hohenpriesters. Der Hohepriester hatte ein Brustschild, da waren 12 Steine drauf für die 12 Stämme Israels. Und die hat er an der Brust getragen, da wo das Herz schlägt. Und ein Priester, dem liegen die anderen am Herzen. Dem ist das wichtig, das sind nicht die, die mich immer nerven. Weil die ja schon wieder anders denken und schon wieder anders machen, als mir gefällt. Sondern das sind die Leute, die liegen mir einfach am Herzen. Die sind mir wichtig. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie näher zum Herrn Jesus kommen, dass sie mehr von ihm hören, mehr so werden wie er, mehr geistlich Opfer darbringen können. Und ich denke, davon können wir lernen, auch wenn der Hohepriester ja eigentlich das Bild auf unserem Herrn Jesus ist. Er ist ja unser Hohepriester, aber wir sollen ja dieselbe Gesinnung haben wie er. Und unter diesen Priestern sucht der Esra die Leviten, die den Priestern helfen sollen. Er sucht die Leute mit dieser Haltung. Denen es wichtig ist, dass die Opfer gebracht werden. Denen es wichtig ist, dass Gesetz vorgelesen wird. Die sucht er. Wie man unseren Bogen mal schlagen zu uns. Das ist so, wie man Gemeinde wieder aufbauen kann. Mit dieser Haltung nimmt Gott die Leute und baut Gemeinde wieder auf. Diese Haltung müssen wir vor ihm einnehmen. Und wenn wir dann weiterlesen, da ließ ich die Obersten Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharia und Meschulam rufen und die verständigen Männer Jojarib und Elnathan. Denen gab ich Befehl an Iddo, den Obersten in dem Ort Kisifja, und legte die Worte in ihren Mund, die sie zu Iddo und seinen Brüdern, den Tempeldienern in der Ortschaft Kasifja, reden sollten, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes herbrächten. Also der scheut jetzt hier keinen Aufwand, so einen Ortsvorsteher auch zu bemühen, dass er diese Tempeldiener bekommt. Und Vers 18 heißt es, da brachten uns dank der guten Hand unseres Gottes über uns einen verständigen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Serebja, samt seinen Söhnen und seinen Brüdern, 18 Mann, und Hasabja, und mit ihm Jesaja von den Söhnen Meraris, samt seinen Brüdern und ihren Söhnen 20 Mann. Und von den Tempeldienern, welche David und die Fürsten zum Dienst der Leviten bestimmt hatten, 220 Tempeldiener, alle waren mit Namen angegeben. Der kriegt jetzt hier erstmal eine ganze Mannschaft. Und es ist ja interessant, dass er hier besonders einen Sohn Levis, nämlich eigentlich den Merari und die Machliter, das ist eigentlich eine Sippe, die von ihm abstammt. Ich weiß nicht, warum der das hier so formuliert hat. Ja, vielleicht gibt es da ein paar Gelehrte, die sich da besonders reingetüftelt haben, diese Materie. Aber im Grunde genommen sind das kann man nachlesen in 4. Mose 3, das ist eine Sippe von Merari. Und die haben eine bestimmte Aufgabe gehabt. Die haben, wenn die Stiftshütte abgebrochen wurde, damit sie weiterziehen konnten in der Wüste damals, dann mussten sie sich um die Bretter, um die Verbindungsstücke kümmern, die Wände und um die Säulen und die Seile, die die Säulen festhalten. Wisst ihr, das ist ein interessantes Bild. Diese Bretter, die waren aus Akazienholz gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie eine Akazie aussieht. Ich frage mich immer, also das ist ja fast ein Gestrüpp, ne? Also es ist schon ein Baum, aber das ist so dünn und knochig. Und ich frage mich immer, wie die haben die anderthalb Ellen zusammenbekommen als Brett. Die müssen ja zusammengesetzt haben. Also das war schon schwierig. Jedenfalls, das ist nicht besonders schön, das Holz. Also wenn ich es gut bearbeite, irgendwann wird es schön. Und dann hat man es mit Gold überzogen. Und Gold ist ja immer so ein Bild in der Bibel für das Wesen Gottes. Und hier haben wir Menschen, die in Christus hineinversetzt sind, die baut Gott zu seinem Tempel. Und das ist ja der Vorläufer des Tempels. Und diese Söhne Meraris, die Machliter zum Beispiel, die waren dafür zuständig für diese Bretter. Das heißt, er zeigt uns hier, dass wichtig ist für Gemeindebau, wo sind Leute, die kümmern sich um die Leute, um die anderen Gläubigen, um die Einzelnen. Wenen liegt der Einzelne am Herzen? Nicht nur als Gruppe. Wisst ihr, unsere Gemeindeleitung hat oft all die Herausforderungen zum Beispiel, die muss sich um eine Gruppe kümmern, um uns alle. Die kriegen das nicht hin, sich um jeden alleine zu kümmern. Aber wo ist dein Herz, dein Nebenmann hier im Saal oder später beim Kaffee trinken? Liegt er dir am Herzen? Fragst ihn, wie geht's dir? Wenn wir im Neuen Testament lesen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dieses Wort meint nicht, dass wir einfach miteinander quatschen, sondern es meint Teilhaben am Leben des anderen. Und hier braucht es diese Haltung, die wir von diesen Männern lernen können, dass ihnen das wichtig war, dass wir uns umeinander auch kümmern, auch im Einzelnen. Und dann kommen ja noch so Tempeldiener vor, die kommen jetzt nicht von den Leviten. Kann man sich ja mal, wenn man Zeit und Lust hat, sich mal angucken, wo die genau herkommen, was wir da vermutlich David und seine Fürsten für Leute eingesetzt haben. Aber das sind in erster Linie, was das Wort bedeutet, das sind Beigegebene, also die sind ja den Leviten beigegeben, dass sie denen wiederum helfen, um noch niedere Dienste zu tun, wenn man so will. Oder man könnte es übersetzen mit Hingegebene. So hingegeben sein, dass man bereit ist, zum Beispiel wie der Jesus die Füße zu waschen. Also die untersten Dienste, da wo man schmutzig wird, wo man eigentlich nicht so gerne hin will. Dass man das aushält, den Geschwistern zu tun. Dass ich ihm helfe, zurechtzukommen, für ihn da bin. Wisst ihr, ich muss ja nicht der Profiseelsorger sein. Aber es reicht ja, wenn ich das Elend des anderen mir einfach mal anhöre und für ihn bete. Und diese Haltung braucht es, wenn man aufbauen will. Und die sucht sich Esra. Das ist das, was wichtig ist, was zählt. Und übrigens, habt ihr das gemerkt? Das sind einmal 18 Mann, einmal 20 Mann von den Leviten und dann haben wir die Tempeldiener, das sind 220. Davon brauchst du immer viel mehr. Weil das viel mehr Ausdauer braucht und viel mehr Nerven kostet. Und da hat er viel mehr mit. Und Esra geht weiter. Der zieht jetzt nicht einfach los, stellt einen Plan auf und dann geht's los, sondern der macht noch was anderes vorher. In Esra 8, Vers 21 lesen wir: Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Also der macht jetzt was, das ist ja auch typisch eigentlich fürs Alte Testament, das wird ja ganz häufig gemacht, im Neuen Testament kennen wir es, aber nicht in dieser Menge. Er ruft ein Fasten aus, also die enthalten sich zum Beispiel von Speise, damit sie etwas tun. Das machen sie nicht einfach so oder um Gott zu zeigen, guck mal, wir essen gar nicht, jetzt musst du uns ja beschützen. Wenn sie machen das, um sich vor Gott zu demütigen. Und das ist das, was immer hinter dem Fasten steckt, das, wovon man sich enthält. So das klassische Fasten ist natürlich, man isst nicht und trinkt nicht. Ich denke, in unserer Zeit wäre das schon super, wenn wir mal Medien fasten würden. Das wird unseren Kopf schon frei machen, um uns vor unserem Gott zu demütigen. Das heißt, ich möchte mal ein anderes Wort benutzen, man rekapituliert vor Gott. Wo stehe ich eigentlich vor dir? Und ich enthalte mich von Dingen, zum Beispiel vom Essen, vielleicht vom Fernsehen, von meinem Handy und von YouTube und was da sonst alles gibt. Ich mache mal bewusst eine Pause jetzt davon und gehe vor Gott ins Gebet und demütige dich vor ihn und frage mich, ist da alles in Ordnung? Kannst du mich bewahren? Oder schleppe ich irgendwo vielleicht unaufgeräumte Sachen mit mir rum, die du erst geklärt haben willst? Vielleicht ist Sünde nicht aufgeräumt, dann muss sie geklärt werden. Es gibt eine interessante Stelle in 1. Johannes 3. Und ich sage immer, wenn man nicht weiß, was man einem Jungbekehrten beibringen soll, dann lese mit ihm 1. Johannesbrief. Vor allem 1. Johannes 1, Kapitel 1, kann man sich gleich merken, 1x1, ist 1x1 des Glaubens. Sprechen wir auch gleich kurz drüber, aber 1. Johannes 3 von 19 lese ich mal. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was für ihn wohlgefällig ist. Die Gebetserhörung kriegt man nicht einfach so bei Gott. So wie so aus einem Wunschautomaten oder einem Kaugummiautomat. Schmeißt 10 Cent rein, kommt die Kugel unten raus. So geht das nicht bei Gott. Sondern Gott erwartet von uns, wenn wir uns zu ihm nahen, dann sollen wir mit ihm in Ordnung sein. Und dann können wir sicher sein, dass wir Gebetserhörung machen. Und hier geht es im Grunde genommen nichts anderes, wenn man sich vor Gott demütigt, dass man guckt, bin ich mit dir in Ordnung? Habe ich die richtige Stellung vor dir? Und wenn Sünde vorliegt, dann 1. Johannes Kapitel 1. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und dann wird diese Stelle nämlich richtig interessant. Wisst ihr, oft ist es so, ich bitte Gott um Vergebung, aber ich fühle es nicht. Und deswegen sagt er hier in Vers 19, deswegen habe ich die ganzen Verse gelesen, wir werden unser Herz damit stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Das heißt, selbst wenn ich nichts fühle, wenn mein Herz immer noch sich schlecht fühlt oder so, oder sich schämt, dann weiß ich, dass Gott größer ist. Und dieses Wort, was hier in der Schlachter übersetzt wird mit, wir werden unser Herz vor ihm stillen, das hat etwas mit überzeugen zu tun im Griechischen. Ich muss mein Herz damit überzeugen, dass Gott größer ist als mein Vergehen und als mein schlechtes Gewissen und meine Scham. Gott ist größer. Und dann kann ich zu Gott kommen und ihn bitten und dann erhört er auch meine Gebete. Und wir werden sehen, dass die Gebete der Israeliten hier oder der Juden hier, die werden auch erhört später. Die bekommen genau das. Und wisst ihr, dass die Fasten ist ja eigentlich immer so ein äußerstes Mittel. Erst machst du alles ganz normal und wenn es nicht weitergeht, dann fastest du. Wenn du merkst, ich komme hier nicht weiter, hier stimmt was nicht. Wenn es wirklich problematisch wird. Und der Esra, der hat was gemacht und ich finde den Esra an dieser Stelle, also der ist menschlich, ist ein totaler Irrer und geistlich ist er echt ein Glaubensheld. Der macht hier nämlich was. Lesen wir mal Esra 8, Vers 22. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er erhörte uns. Jetzt nimmt er das hier schon vorweg. Aber wisst ihr, das wäre mal eine Haltung von Gläubigen. Ich habe das mal gehört von einem Bruder, der hat so einen Bürojob und dann hat er Zeugnis gegeben und irgendwann hat sich ein Kollege, ein relativ junger Kollege, bekehrt. Jetzt sitzt er in seinem Büro und der Kollege, der hatte einen Vater, das war ein richtig extremer Choleriker. Also der konnte auch echt wild werden. Und jetzt sitzt der Bruder in seinem Büro und der ruft ihn an und sagt, du, mein Vater stinksauer, dass du mir das Evangelium gesagt hast, der kommt her, der will dir was, der kommt jetzt zu deiner Arbeitsstelle, der will dir was antun. Und dann saß er da und wusste nicht, was mache ich jetzt? Soll ich Polizei rufen? Was mache ich? Und er entscheidet sich dann, ich ziehe mich jetzt zurück ins Gebet und bring das vor Gott. Und ich vertraue ihm, dass er das löst. Und nachdem er gebetet hat, irgendwann klingelt das Telefon wieder und sagt, du kannst beruhigt sein, sagt der Kollege zu ihm. Er ist wieder zurückgefahren. Und wisst ihr, diese Haltung, vor allem in geistlichen Dingen und in der Gemeindearbeit, die brauchen wir, dass wir nicht die Welt um Hilfe bitten. Das wäre mal eine Scham. Ja? Wir haben den Größten im Universum zum Vater. Ich sage mal, wir sind Königskinder. Und dann gehen wir abtrünnige Mitarbeiter um Hilfe bitten. Das geht nicht, sondern wir müssen immer uns an den Herrn wenden. Und das mal vertrauen. Dieser Mann ist echt ein Held. Das ist nämlich ziemlich menschlich gesehen damals ziemlich irre gewesen, wenn die diesen Weg gehen bis nach Israel. Die haben irgendwo Wegelagerer und Kriminelle am Hut. Die kriegen Probleme mit denen. Das wäre eigentlich normal gewesen. Und trotzdem sagen sie, wir vertrauen auf Gott. Keine menschliche Hilfe, wir vertrauen nur auf Gott. Und so gehen sie los und die Bibel nimmt das ja hier schon vorweg und er erhörte uns. Es gibt so einen Vers in Sacharja 4, vielleicht kennt ihr den, da wendet sich Gott durch den Sacharja an den Zerubbabel, den wir ja schon hier kennengelernt haben, diesem Statthalter, und sagt zu ihm, nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Also wende ich hier keine Tricks an aus der Welt. Ich kann ja nicht mit Psychologie geistliche Dinge bewirken, das geht halt nicht. Da werde ich was anderes bewirken, aber nicht das, was Gott will. Das sieht vielleicht manchmal auch sehr erfolgsversprechend aus. Wisst ihr, die Menschen haben auch Erfolg. Die Welt hat Erfolg. Die können riesige Konzerne aufbauen und die bleiben auch lange bestehen. Das können die schon. Ist nur nicht das Reich Gottes und nicht das Werk Gottes. Und dann geht er hier weiter in Vers 24. Und ich sonderte von den obersten Priestern 12 aus, nämlich Serepja und Hasapja und mit ihnen 10 von ihren Brüdern. Und ich übergab ihnen das abgewogene Silber, das Gold und die Geräte, das Hebopfer für das Haus unseres Gottes. Dass der König und seine Räte und Fürsten und ganz Israel, das sich dort befand, als Hebopfer gegeben hatte. Also sie kriegen jetzt Gaben und Hebopfer ist immer in der Bibel, also im Alten Bund war das etwas Freiwilliges, das man gegeben hat. Das hat man hochgehoben und damit heilig gemacht. Also man gab es Gott ab. Dass es für ihn geheiligt war. Das haben dann oft zum Beispiel Priester bekommen, wenn es Essen war oder Nahrungsmittel waren, konnten sie sich damit versorgen. Und die haben immer den Charakter des Freiwilligen. Das heißt, wenn ich was gebe, muss das immer absolut freiwillig sein. Wenn ich diene, ist das etwas absolut Freiwilliges, das passiert. Und er gibt ihnen ja hier Dinge, und die, ich finde die spannend. Er gibt Dinge, da steht Silber, Gold und Geräte. Und das kennt ihr vielleicht, Psalm 12, Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte, wie Silber im Ofen 7-mal geläutert. Also alles, was er mir gibt, geht übers Wort Gottes. Das finden wir hier drin. Ich muss nicht irgendwo anders suchen. Es geht immer dem Wort Gottes gemäß, wie ich diene, wie ich mithelfe in der Gemeinde. Das geht immer nach dem Wort Gottes. Und er gibt mir das. Er gibt mir Gold. Gold ist das edelste Metall, das wir kennen eigentlich. Vor allem in der Bibel. Das ist das Hochwertigste, das es gibt. Ein Bild für das Wesen Gottes. Ein höheres gibt es nicht. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die wirklich gerecht ist. Es ist das, was zu ihm gehört. Könnt ihr euch erinnern, den Charakter Gottes verkündigen? Und es geht immer nach diesem Charakter Gottes. Immer nach seiner Art, nicht nach unserer Art geht es. Nicht, wie wir uns das vorstellen. Wir haben manchmal Vorstellungen, so Gemeinde, ja, da müssen wir es irgendwie weiterkommen. Das müssen wir so machen. Aber vielleicht hat Gott eine ganz andere Vorstellung da. Vielleicht sieht er die Dinge ganz anders. Vielleicht sieht er das Problem noch nicht mal, das du und ich sehen, weil das für ihn kein Problem ist. Und das gilt es immer herauszufinden und vor ihm zu bewegen. Und vielleicht im Notfall sogar mal fasten. Wie geht es nach Gottes Willen? Wie geht es nach seiner Art? Und dann gibt er noch Geräte, also er gibt uns Dinge mit an die Hand, zum Beispiel, das kennen wir so, Gnadengaben zum Dienst, dass du befähigt bist. Ja. Er gibt dir einen bestimmten Hintergrund vielleicht mit, dass du was anfangen kannst an der Stelle, wo Gott dich hinstellt in der Gemeinde. Und wisst ihr, er gibt uns das alles. Weil das, was ich selber mitbringe, von mir aus immer verderbt ist als Mensch. Deswegen gibt er mir diese ganzen Dinge und dann zählt Esra hier auf und du denkst, ja, man hat ja wieder Zahlen. Aber die Zahlen, die könnten wir mal gegeneinander halten und gucken, wovon kriegt er viel und wovon nicht so viel. Oder sagen wir mal so, wovon kriegt er viel und wovon kriegt er noch mehr. Steht in Vers 26, ich übergab ihnen aber abgewogen in ihre Hand 650 Talente Silber und an silbernen Geräten 100 Talente und 100 Talente Gold. Auch 20 goldene Becher, die waren 1000 Dareiken wert und 2 Geräte aus goldglänzendem gutem Erz, kostbar wie Gold. Also das Erste, was er gibt, ist Silber, Wort Gottes, und zwar am meisten erstmal. Also das ist die höchste Zahl an Gewicht. Wir haben gleich noch eine 1000, das ist so eine babylonische Geldeinheit, aber an Gewicht gibt er erstmal Wort Gottes und davon brauche ich immer am meisten erstmal. Und zwar kriegt er mehr Talente an Silber überhaupt als die Geräte, die er am Ende die er benutzt für die Arbeit. Das heißt, ich brauche für mich erstmal eine ganze Menge Stärkung aus dem Wort Gottes und Weisheit aus dem Wort Gottes für mich selber. Und wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, die Bibel zu lesen selber, dass ich sie jeden Tag lese, dass ich sie mit einem Appetit lese, weil es mir wichtig ist. Weil ich erwarte, dass Gott zu mir spricht, in meine Situation. Wisst ihr, mein Leben ist ja nicht nur Sonntag in der Gemeinde dienen. Und ich bin ja noch nicht immer dran. Also nächsten Sonntag habe ich keinen Dienst hier erstmal, also keinen offiziell. Außer, dass ich da bin und vielleicht zuhöre. Und die ganze Woche über haben wir andere Dinge zu tun. Und da brauchen wir das Wort Gottes genauso. Und wir brauchen ziemlich viel davon. Und dann geht er weiter, er sagt, die Geräte 100 Talente und dann noch das Gold 100 Talente. Wir brauchen schon eine Menge davon. Wir brauchen immer zuerst eine ganze Menge aus dem Wort Gottes. Sonst begreifen wir nicht, wie Gottes Charakter ist, wie er sich den Dienst vorstellt und wie wir damit arbeiten sollen. Und wisst ihr, auch als Prediger erzählt man ja nicht immer alles. Ich lese auch manchmal Dinge, ich weiß, die sind einfach nur für mich da. Die muss ich jetzt persönlich vor Gott bewegen und bei mir ändern. Und so gibt es auch Dinge für dich, die musst du einfach selber lesen in deiner Bibel und selber anwenden bei dir im Leben. Das ist wichtig. Und da brauchen wir immer viel, viel mehr als das, was wir hier schaffen, in unserer kurzen Zeit miteinander zu besprechen und zu tun. Und dann gibt er hier 20 goldene Becher. Also bei Bechern denke ich mal, da wird was draus getrunken und das, was wir gemeinsam trinken, das ist der Kelch beim Mahl. Und er sagt hier, aufgrund der, hier sagt er, die sind tausend der Reichen wert. Und tausend ist immer die Fülle Gottes durch den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt zum Beispiel im Kolosser 2, Gott hat es gefallen, in Christus die ganze Fülle Gottes wohnen zu lassen. Und wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Wir kriegen von ihm alles geschenkt. Aber wisst ihr, ich möchte nochmal zurückrudern. Denken wir nochmal an das Demütigen vor Gott und an den ersten Johannesbrief. Ich habe nichts von der Fülle Gottes, wenn ich schludere geistlich. Wenn ich es nicht ernst nehme, wenn ich Sünde in meinem Leben nicht ernst nehme, wenn ich herumschludere, dann kriege ich von der Fülle Gottes immer nur ein paar Spritzer ab. Und es ist echt traurig, wenn Gott uns so viel schenkt in seinem Sohn und wir fangen uns an, damit zu begnügen. Das wäre schade. Also lasst uns das ernst nehmen und sein Opfer ernst nehmen, die Sünde ernst nehmen und uns ihm hingeben, damit wir die Fülle Gottes auch erleben. Wenn Paulus schreibt, dass er mit der Segensfülle des Evangeliums zu den Römern kommen wird, er sagt, ich bin mir sicher, das gilt nicht nur für Paulus. Paulus hat eine andere Aufgabe gehabt, der hat eine andere Begabung gehabt geistlich, der hat ein anderes Arbeitsgebiet gehabt. Aber die Segensfülle ist am Ende die gleiche wie bei ihm. Und wir sollen uns nicht mit ein paar Spritzern davon zufrieden geben, wenn Gott uns alles schenken will. Und dann geht er hier noch weiter. Wir gehen mal weiter in Vers 28. Und da steht, und ich sprach zu ihnen, ihr seid dem Herrn heilig und die Geräte sind auch heilig und das Silber und das Gold ist dem Herrn, dem Gott eurer Väter, freiwillig gegeben. Er sagt ihnen etwas und das ist ja oft, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber das ist aus unserem Reden oft verschwunden. Das triffst du selten an. Heilig dem Herrn. Wirklich abgesondert und von Gott in Beschlag genommen. Dass er, ich stelle mir das immer so vor, also erstmal sind wir bei der Bekehrung Heilige geworden. Ja, zu den verrückten Korinthern schreibt Paulus ja, ihr seid Heilige. Da sind sie erstmal von der Stellung her in Christus. Und jetzt sollen wir ja in Heiligung leben. Also das soll ja bei uns einen Prozess geben, damit das sichtbar wird. Und Heiligung stelle ich mir so vor. Wir nehmen unser Herz und da sind ganz viele Räume drin. Und die haben alle ein Schlüsselloch. Aber es gibt keinen Generalschlüssel. Und wenn ich mich bekehre, dann gebe ich von meinem ganz großen Schlüsselbund dem Herrn Jesus den Schlüssel von der Eingangstür ab. Dann bin ich ein Heiliger. Und Heiligung heißt jetzt, ich muss immer einen nächsten Schlüssel abgeben. Dann gebe ich meinen Dienst ab, dann gebe ich was anderes ab. Welchen Beruf mache ich? Ist uns ja auch immer wichtig. Fragen wir Gott, wo soll ich arbeiten? Was für einen Beruf soll ich erlernen? Und ich gebe immer einen weiteren Schlüssel meines Herzens ab, meines Lebens, was er kontrollieren darf, was er in Beschlag nehmen darf. Immer den nächsten. Und sind wir ehrlich, einer der letzten Schlüssel, den wir abgeben, ist die Freizeit. Die will ich ja immer noch selber bestimmen. Aber mein Hobby, das ist ja meins, gebe ich nicht her. Ich will gar nicht sagen, dass man kein Hobby haben darf, aber das, am Ende soll auch das Hobby vom Herrn in Beschlag genommen sein. Also das wäre das, was laufen soll. Und wenn wir heilig dem Herrn sind, dann sollen wir auch so unser Leben führen. Dann soll genau das passieren, dass wir immer einen weiteren Schlüssel dem Herrn abgeben und immer den nächsten, dass er uns immer mehr, Johannes der Täufer sagte ja mal, ich muss abnehmen, er muss wachsen. Immer weniger von mir, dass man immer weniger im Dienst auch von mir sieht, sondern immer mehr von ihm sieht. Es gibt so eine Geschichte, und ich finde das einfach hochinteressant. Wisst ihr, ich hole mal ein bisschen aus. Wenn wir Jesus-Darstellungen sehen, Gemälde oder Bilder oder irgendwie Drucke oder sowas, für Kindergeschichten oder so, dann haben wir oft da einen Mann abgebildet, der hat so braunes Haar, schulterlang, glatt, das ist immer super durchgekämmt, ne? Und dann hat er so europäische Gesichtszüge, ist euch das mal aufgefallen? Ich will das gar nicht kritisieren, ich will auf einen ganz bestimmten Punkt raus. Nun war der Jesus aber kein Europäer, der war ja ein Jude. Der hat ganz anders ausgesehen, der hat auch eine ganz andere Hautfarbe gehabt als wir. Also der war jetzt nicht schwarz, aber die sind schon ein bisschen, die haben schon ein bisschen mehr Farbe als wir. Die kriegen ja viel mehr Sonne ab, auch da hinten, da unten. Und der hat wahrscheinlich ziemlich dunkles Haar gehabt, vielleicht schwarzes Haar. Das muss auch ziemlich kurz gewesen sein, weil er wahrscheinlich genauso aussah wie alle anderen auch damals. Und jetzt erzählt man sich so eine Geschichte, so eine Begebenheit. Da kommt ein Bruder, ein asiatischer Bruder aus der Gefangenschaft frei und klopft bei den anderen Gläubigen. Ich glaube, es war eine amerikanische, auch zumindest das Dienstmädchen war ein amerikanisches Mädchen. Und klopft an der Tür, sie macht die Tür auf und schmeißt die Tür vor Schreck zu und rennt zurück zu den anderen, die sagen, wieso lässt du ihn nicht rein? Dann sagt sie, ich dachte, es wäre der Herr. War der ja gar nicht, war nur der Bruder. Der noch asiatisch aussah, also nochmal ganz anders. Aber wisst ihr, darum geht es, man soll immer mehr ihn sehen und weniger mich. Dann würde man sehen, dass wir heilig sind. Das ist heilig sein heißt nicht eisheilig sein und ich bin gut und mir passieren keine Fehler. Das ist nicht heilig sein. Sondern heilig sein heißt, man sieht immer mehr von ihm als von mir. Das ist der Prozess, in dem wir leben sollen. Dass er immer mehr im Mittelpunkt steht mit seiner Art, mit seinem Wesen. Und dann geht es hier weiter in Esra 8. Da lesen wir mal von Vers 29. Da sagt er so, seid wachsam und bewahrt es, bis ihr es abwägen werdet vor den Obersten der Priester und Leviten und den Obersten der Väter von Israel in Jerusalem in den Kammern des Hauses des Herrn. Da sagt er, wenn ihr das jetzt mitnimmt, wenn du etwas hast vom Herrn und willst es in die Gemeinde bringen, du hast hier eine Aufgabe, dann passt drauf auf und sei wachsam. Denn wisst ihr was, es gibt einen Feind, den Teufel. Der wird alles dran setzen, um das madig zu machen. Der wird alles dran setzen, dass die Verkündigung madig ist, dass der Kaffee in Kaffeeklatsch wird, dass alles billig wird. Und wisst ihr was, der macht nicht mal Urlaub und der arbeitet 24/7. Der ist immer drauf und dran, uns das kaputt zu machen, uns das madig zu machen. Und da müssen wir wachsam sein, dass das nicht kaputt ist. Wir schlagen das mal auf im 2. Timotheusbrief. Da geht es nämlich um einen ähnlichen Gedanken. In Kapitel 1, 2. Timotheus, Kapitel 1, ich lese mal von 12 bis 14. Das steht nämlich in 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, von 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Und da spricht er eben, dass er Lehrer der Heiden ist, ein Verkündiger des Evangeliums, also Paulus von seinem Dienst. Das dürfen wir jetzt auf unseren Dienst anwenden. Wir schämen uns, das nicht zu tun, auch wenn es uns schlecht geht deswegen. Und dann steht weiter, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Also erstmal vertraue ich darauf nicht, dass ich jetzt der große Beschützer bin von dem, was Gott mir gibt, was ich den Geschwistern geben soll. Oder das Zeugnis, das ich den Ungläubigen weitergeben soll. Sondern erstmal weiß ich, an wen ich glaube, nämlich an den Überwinder Jesus Christus. Der kann es bewahren. Und er sagt weiter zum Timotheus, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Er sagte mir so, pass auf Timotheus, mach dir mal nicht so viele Gedanken erstmal, was du so alles machen könntest, um die Probleme in den Gemeinden zu lösen, wo du bist, sondern halte dich erstmal genau an dieses Wort. Genau hier dran halten. Genau gucken. Er sagt, das Muster der Worte. Das ist ja nicht immer, die Bibel beschreibt ja nicht 1:1 unser Problem heute. Aber trotzdem gibt sie uns mit, wie wir unsere Probleme lösen sollen. Denn so viel anders waren die damals ja auch nicht bei den ersten Christen. Das waren ja dieselben Menschen. Das waren ja, da kommt ein Prediger auf die Kanzel und sagte zu den Geschwistern vor sich, ich bin froh, dass ich in der Gemeinschaft von lauter Taugenichtsen bin. Und ich bin drin gut aufgehoben, ich bin nämlich auch einer. Sondern, wisst ihr, wenn wir anfangen, das Ding zu schaukeln, dann geht's schief. Aber wenn ich mich genau an das Muster der Worte halte und nicht drüber gehe, dann fängt Gott an, hier was zu bewirken. Und der bewahrt dann dieses Gut und es geht dann hier weiter, dieser Gedanke in Vers 14, dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das heißt, ich muss jetzt nicht sagen, ach, der Jesus passt schon auf. Sondern er sagt, du sollst jetzt im Heiligen Geist vorgehen, im Geist wandeln, dich von ihm leiten lassen und so wird es letztendlich bewahrt. Dann ist das, was dann bei den Geschwistern ankommt, das, was bei meiner Familie ankommt, bei den Ungläubigen, denen ich Zeugnis gebe, dann ist das Qualität von Gott. Es ist nicht kaputt gegangen und nicht madig und langweilig geworden. Und zu den Philippern schreibt Paulus einmal: Ich bin mir sicher, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das heißt, Gott wird uns zum Ziel bringen. Aber wir müssen ihm vertrauen und uns an das Muster der Worte halten, so wie Paulus das sagt. Und dann kommt er mit uns auch zum Ziel. Und wenn wir dann nochmal gehen hier in Esra 8, wir sind das fast durch, ich lese das mal weiter. Von dem Bewahren, vom Wachsam und Bewahren hieß es ja hier, und dann Vers 30, da nahmen die Priester und Leviten das abgewogene Silber und Gold und die Geräte entgegen, um sie nach Jerusalem zum Haus unseres Gottes zu bringen. Wisst ihr, wir müssen jetzt auch hingehen und das annehmen. Wisst ihr, wenn man mir ein Geschenk macht und sagt, Matthias, ich schenke dir jetzt ein Auto, hier ist der Schlüssel, danke. Und ich gehe jetzt nicht ins Auto rein und stecke den Schlüssel ins Schlüsselloch und drehe um, dann hilft mir das nichts. Sondern ich muss auch das nehmen und Gott weitergeben und annehmen, was er mir gibt. Und dann wirkt es auch. Unser Wissen wird uns am Ende nicht weiterbringen. Glauben heißt nicht einfach viel Wissen haben, sondern Glauben bedeutet Leben. Dass das passiert. Und hier geht es dann weiter. So brachen wir vom Fluss Ahava auf am 12. Tag des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und er errettete uns von der Hand des Feindes und des Wegelagerers. Hier haben wir das nochmal. Also die kommen hier wirklich, Gott tut ein Wunder, damit die durchkommen. Der hört auf ihr Gebet. Und sie kommen hier ans Ziel in Jerusalem und dann steht in Vers 32, und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage lang aus. Also wisst ihr, wenn ich Gott dienen will, dann muss ich nicht hektisch sein. Dann kann ich das in Ruhe angehen. Das ist ein Charakter Gottes, das will er uns ja auch schenken. Er will uns ja Ruhe für die Seelen schenken, sagt der Jesus. Ich muss nicht überstürzen, ich muss nicht immer gleich durchdrehen, wenn irgendwas aus meiner Sicht schief läuft. Dann darf ich zu meinem Jesus gehen und hier sind wir mal symbolisch 3 Tage bei ihm aushalten und sagen, was ist eigentlich los, spinne ich? Ist vielleicht bei mir das Problem? Ist es wirklich ein Problem, das ich sehe? Muss ich hier was machen? Und dann darf ich vor ihm ruhen und er hilft mir ja weiter. Das haben wir ja eben schon gesehen. Sie hatten ein Problem, sie haben es Gott gebracht und er hat geholfen. Er hat eingegriffen. Denn wisst ihr was? Die konnten sich schlecht verteidigen gegen Wegelagerer. Die haben ja keine bewaffneten Männer gehabt. Und so ist das bei uns auch manchmal. Manchmal kannst du einfach nichts tun. Du kannst nur noch nach Hause gehen und beten. Aber Gott hat versprochen, einzugreifen. Hier hat er gezeigt, dass er es tut. Vers 33. Aber am 4. Tag wurde das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes abgewogen in die Hand Meremots, des Sohnes Urias, des Priesters, übergeben. Mit ihm war auch Eleazar, der Sohn Pineas, mit ihnen Josabat, der Sohn Jeschuas und Noatia, der Sohn Binuis, die Leviten. Alles nach Anzahl und Gewicht und das ganze Gewicht wurde damals aufgeschrieben. Wisst ihr, was das für uns heißt? Gott nimmt diese Dinge ernst. Und nicht ernst nur im Sinne von, dass er uns vielleicht böse ist, wenn wir es anders machen. Sondern er nimmt es so ernst, das heißt, wenn wir ihm das Vertrauen schenken, dann löst er es auch ein. Dann löst er das ein. Wenn wir so vorgehen im Glauben, löst er das auch ein. In Vers 35 heißt es dann, und die Kinder der Wegführung, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, brachten dem Gott Israels Brandopfer dar. 12 Jungstiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer, sowie 12 Böcke als zum Sündopfer. Alles als Brandopfer für den Herrn. Jetzt machen die ja hier wieder was. Die legen nicht einfach los und tun irgendwas, sondern sie bringen erstmal Opfer dar. Und wisst ihr, das Brandopfer, das war ein Opfer, bei dem wurde alles verbrannt. Man hat dem Tier das Tier geschächtet, das Blut auslaufen lassen, man hat die Haut abgezogen, man hat dann Eingeweide gewaschen und letztendlich hat man alles verbrannt. Man hat es vollständig dahingegeben, dem Feuer. Und wisst ihr, wer das getan hat? Tatsächlich, das war unser Herr Jesus. Der hat sich selber für uns ganz hingegeben. Der ist wirklich gestorben am Kreuz. Der war absolut biologisch tot. Den hätte keiner wiedergeholt. Der hat sich wirklich hingegeben für uns, für unsere Sünden. Und jetzt sind wir ebenso gefordert. Das lernen wir ja aus der Bibel. Wir kennen Römer 12,1 zum Beispiel. Wir sollen ja unsere Leiber hingeben. Wir sollen uns ihm wirklich ganz hingeben, damit wir für ihn, Paulus sagt es einmal mit den Worten, Werkzeuge der Gerechtigkeit sind. Und nicht Werkzeuge für die Sünde. Denn das ist immer das, was überbleibt. Das müssen wir uns auch klar machen. Wisst ihr, es gibt viele Grauzonen, auch in der Bibel, wo wir manchmal auch nicht ganz rauskriegen, wie weit kann ich jetzt hier gehen und nicht. Und es sind manche Sachen sind halt Gewissensfragen und so weiter. Aber es gibt manchmal Dinge, da ist bei Gott einfach Licht und Finsternis, schwarz und weiß, gerettet oder verloren. Da gibt's nichts dazwischen. Das ist nicht bunt und keine Graustufen. Das ist ganz klar. Und wisst ihr, hier in diesem einen Punkt ist das auch ganz klar. Entweder ist man für Gott ein Werkzeug der Gerechtigkeit oder ein Werkzeug der Ungerechtigkeit für die Sünde. Da gibt's nichts dazwischen. Da gibt's keinen Leerlauf, keine Neutralität. Da gibt's keine Schweiz, die immer neutral sein will und keinem Bündnis beitritt und alle sollen nett und Freund mit ihr sein und wir sagen lieber nichts. Das gibt es in diesem Punkt nicht. Denn entweder dienen wir Gott und er kann was mit uns anfangen oder wir helfen der Gegenseite mit. Und das kann uns Gläubigen ja auch passieren. Da brauchen wir uns ja nicht wieder, wir wollen ja keine Eisheiligen sein. Heilig sein geht auch nur dann, wenn du ehrlich bist. Das können wir mal nachlesen in 1. Johannes 1, 7 bis 9. Also ganz Hingabe wie das Brandopfer, haben wir gesehen. Und dann gibt es ja hier noch dieses Sündopfer. Und jetzt kommen wir zu unserem Text in 1. Johannes 1, 7 bis 9. Das Sündopfer war damals ein Opfer, das haben die gebracht, wenn jemand, so wird es oft formuliert in den Übersetzungen, aus Versehen gesündigt hat. Das heißt, er hat es nicht im bösen Vorsatz getan. Und hier steht dann in 1. Johannes 1, 7 bis 9, kennen wir halb auswendig, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich lese Vers 10 noch. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wisst ihr, das fordert von uns alles, dass wir ehrlich sind vor Gott. Heiligkeit bedeutet nicht, ich kann alles verbergen. So wie das vielleicht Politiker machen. Die hoffen, die können alles vor uns verbergen und machen, was sie wollen. Bei Gott geht das nicht. Gott sagt sogar, wir machen ihn zum Lügner, wenn wir das leugnen. Wir versündigen uns immer noch. Und dann hat es einfach den Bedarf, wisst ihr, das ist ja das Problem, das wir haben. Wir würden die Sünden ja vor ihm nicht bekennen, wenn wir nicht ein schlechtes Gewissen hätten. Und deswegen brauchen wir ihn als unser Sündopfer. Und wir brauchen es immer noch, dass wir zu ihm hingehen, dass wir uns reinigen lassen durch Jesu Blut. Ich möchte nochmal Hebräer 9, Vers 14 aufschlagen. Und dann kommen wir gleich machen wir Schluss. Hebräer 9, 14 steht dann einmal, um hier mal diese Rückblende auch mal zu haben, zu diesen Opfern im Alten Bund, im Alten Testament. Da steht ja in Hebräer 9, 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wisst ihr, ich habe es ja nötig, dass er auch mein Gewissen wieder reinigt. Ich bete das immer, reinige auch mein Gewissen. Sonst bist du ja, unser Herz, das keine Freimütigkeit gehabt, keine Gebetserhörung. Wir können ihm nicht richtig dienen. Deswegen haben wir es so bitter nötig, eben in diesem Zusammenhang, eben in Esra 8 auch zu beachten, dass wir es bitter nötig haben, dass er uns die Sünden vergibt und uns mit seinem Blut wieder reinigt. Deswegen ist das Blut Jesu so wichtig und das Opfer Jesu, damit wir ihm wieder dienen können, damit das Gewissen gereinigt ist. Also wenn jemand kein schlechtes Gewissen hat, dann sieht's übel aus. wem es nicht mehr leid tut, was er an Sünden getan hat. Dann wird es übel. Aber das ist ja auch nicht für einen Gläubigen auch nicht normal. Der hat ein schlechtes Gewissen, wenn er sich versündigt. Und das darf man nicht ignorieren. Denn das schleppe ich dann zum Beispiel mit in meine Ehe, das schleppe ich mit in die Gemeinde und überall richte ich damit was an. Weil Gott mich einfach nicht mehr gebrauchen kann. Ich bin dann für ihn kein einsetzbares Werkzeug mehr. Jesaja sagt einmal, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Ich habe dann ein ernsthaftes Problem. Ich bin dann immer noch ein Gläubiger, ich bin immer noch ein Geretteter. Aber Gott kann mich nicht mehr richtig einsetzen. Und ich mache mehr Probleme, als ich helfen kann. Kommen wir noch mal zum Anfang zurück, Hebräer 4. Schließen so den Kreis jetzt und schließen das ab. Hebräer Kapitel 4. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, also dass wir uns zu ihm bekennen. Und wisst ihr, Bekenntnis ist ja nicht, weiß nicht, ob ihr meinen Mantel kennt, den trage ich auch im Alltag, der dir so einen einfachen Anstecker, Jesus lebt. Das ist noch nicht das Bekenntnis, das er meint oder dass ich halt mündlich das mal mache, sondern Bekenntnis heißt auch, ich tue es. Ich lebe auch so. Und dann halte ich mich wirklich am Bekenntnis fest. Dann ist das Bekenntnis kein Blabla, sondern dann hat es einen Inhalt. Dann ist es kräftig. Und er sagt weiter, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus kennt doch unsere Probleme. Der ist ja Mensch gewesen. Wenn uns jemand versteht, dann ist das er. Ich hatte heute Morgen diesen Gedanken bei meinem Spaziergang. Wenn unsere Kinder sich nicht bekehren, dann tut uns das ja weh. Und wir beten ja, bitte mach, dass sie sich bekehren. Naja, Gott macht das nicht, aber er schenkt ihnen den Raum. Wenn sie es nicht tun, dann lässt Gott sie. Er zieht sie, aber wenn sie nicht drauf eingehen, dann zwingt er sie nicht dazu. Vielleicht würden wir uns das ja manchmal in unserer Überliebe auch wünschen, aber er tut es halt trotzdem nicht. Und wisst ihr, das tut uns ja sicher weh. Aber ihm tut es ja noch mehr weh. Er kennt doch genau dieses Problem. Er kennt auch unseren Stress und unsere Schwächen. Er hat sich zwar nie versündigt, aber konfrontiert war er damit genauso wie wir. Der kennt das wirklich. Das ist nicht vielleicht irgendein Therapeut, der was im Studium gelernt hat, bei anderen beobachtet hat und dann erzählt er dir irgendwas. Nein, nein, unser Herr Jesus, der kennt das Problem wirklich, hat es selber erfahren. Und er sagt, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Bei Esra kam die Hilfe nicht zu spät, die war da. Der konnte diesen Weg gehen. Der hat die Hilfe bekommen, als er sich an Gott gewendet hat. Und wenn wir uns an unseren hohen Priester Jesus Christus, an unseren Gott wenden, dann kriegen wir die Hilfe. Aber wir müssen es tun. Es bringt uns nichts, wenn wir uns das anhören, wenn wir das sagen, wenn wir vielleicht noch fromm beten, also nicht das Gebet verurteilen, also es ist immer gut, wenn man Gott antwortet auf eine Predigt. Ja. Aber wenn ich dann nach Hause gehe und sage, nee, ich mache jetzt einfach weiter wie immer, dann hilft uns das nicht. Dann kriege ich auch keine rechtzeitige Hilfe. Wenn ich mich zu ihm wende, dann bekomme ich sie.